Vorwürfe um Binance, Coinbase, dann eine wilde Attacke auf Square, dazu noch ein Ausbruch des Bitcoin und MicroStrategy. Es gibt viele Themen momentan in der Kryptowelt, die spannend sind. Und deswegen habe ich mir heute wieder den Michael eingeladen zu einem aktuellen Krypto-Talk. Jetzt geht's los. Lieber Michael, schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir miteinander sprechen können.
Grüß dich, Jens.
Und wir haben schon festgestellt, wir sind ja jetzt viele tausend Kilometer auseinander, aber wir haben eine Gemeinsamkeit festgestellt. Wir trinken aus den gleichen Gläsern. Es ist auch überall Wasser. Also bei mir ist Wasser drin, bei dir hoffentlich auch.
Ja, klar, ist auch Wasser drin.
Michael, lass mal loslegen. Es gibt viele Themen, die momentan spannend sind. Ja. Wir haben die schon bei uns intern in der Academy ja auch in unserer Krypto-Masterclass ausführlich besprochen, aber jetzt mal für hier. Es gibt ja immer wieder so Vorwürfe um das Thema Binance, ne? Also Binance, das ist so ein bisschen dieser große Unbekannte im Raum. Jeder kennt es, jeder hat da ein Konto irgendwie, aber keiner weiß, sind die seriös oder nicht. Und da gab es jetzt eine neue Entwicklung von Seiten der CFTC. Erzähl mal, was da passiert ist.
Genau, also vorweg, ne, also Binance nach wie vor so die vom Volumen her größte Kryptobörse, also die Crypto Exchange, ne, sowohl beim Spothandel, aber auch im Derivatemarkt. Also wenn wir quasi tatsächlich Kryptobestände erwerben, also der Spothandel, im Future Trading sozusagen, ist da Binance nach wie vor führend, ne? Und hat aber so gerade in den letzten Monaten und auch seit der ganzen FTX-Geschichte immer wieder so mit Vorwürfen zu kämpfen, ne? Wir haben fairerweise auch seit, ich glaube, Mitte Oktober oder November auch davon abgeraten, tatsächlich Binance zu verwenden, weil einfach die Risiken sich meines Erachtens so gehäuft haben, ne? Gab so ein paar Red Flags und auch wieder immer Einzahlungs-, Auszahlungsprobleme in Europa, ne? Und jetzt haben wir jüngst quasi die Entwicklung, dass die CFTC, das ist quasi die Regulierungsbehörde für die Future-Märkte, ne, für die Termingeschäfte in den USA, Binance verklagt hat mit einem kleinen Skript von, ich glaube, 74 Seiten oder so. Also tatsächlich sehr, sehr umfangreich, wo es eben um verschiedenste Vorwürfe geht. Ne? Also einerseits wird Marktmanipulation vorgeworfen mit über 300 internen Konten, was ein Riesenthema ist. Und dann natürlich auch gerade in den USA immer ein Thema, die Beziehung zu China, ne, wo Binance wohl einiges verschleiert haben soll. Und des Weiteren tatsächlich auch noch, dass der Kryptohandel eben ohne Genehmigung erfolgt sein soll. Das Ganze ist relativ, sag mal, komplex, ne, und auch in so einem schönen Juristenenglisch, sage ich mal, verfasst, ne, also auch nicht sonderlich angenehm zu lesen. Aber es ist nun mal so, dass es im Prinzip auch was Positives dabei gibt. Und zwar hat die CFTC eben die Kryptowährungen, die Kryptobestände da als Commodities, also als Rohstoffe bezeichnet. Das hat den Markt tatsächlich sogar eher nach oben gedrückt, als die Meldung irgendwie die Kurse negativ belastet hat, ne? Weil gerade auch, sag ich mal, die Bezeichnung, ob es jetzt Wertpapier oder Rohstoff ist, sehr, sehr entscheidend ist für die zukünftige Entwicklung und generell für die Regulierung vom ganzen Markt. Und Binance steht ja jetzt so ein bisschen charakteristisch, sage ich mal, für den ganzen Trend.
Der Grund, dass die CFTC, also die Überwachungsbehörde für den Rohstoffhandel, ne? Ich kenne das ja vom Rohstoffhandel, die bringen die COT-Daten heraus, also diese Commitments of Traders. Warum hat jetzt erstmal die US-Regierung gesagt, hey, oder die Überwachungsbehörden, warum haben die gesagt, Bitcoin, Ethereum etc. sind Rohstoffe? Und warum ist das ein Vorteil? Warum ist das kein Nachteil?
Ja gut, das warum die es so bezeichnen, das ist quasi die Frage, die sich gestellt wird. Warum das Ganze ein Vorteil ist, hat den Grund, dass die Wertpapiermärkte deutlich stärker reguliert sind tatsächlich. Ne? Also gerade wenn man eine Emission macht, also ein ICO sozusagen, wie ein IPO, nur halt im Kryptobereich, wenn das extrem hohe Auflagen, mit denen da die Unternehmen konfrontiert werden, ne? Und das wäre schon ein großes Problem tatsächlich, wenn jetzt der finale Entscheid kommt, dass die Kryptowährungen als Wertpapiere, also als Securities eingestuft werden. Solange die als Rohstoffe, als Commodities eingestuft werden, ist das Ganze ein bisschen einfacher Hand zu haben, ne? Und ist im Prinzip auch der Standpunkt, den die Kryptounternehmen vertreten, ne? Dass es eben kein Wertpapier ist. Genau um die Frage geht es beispielsweise auch beim Prozess mit Ripple, eine andere Kryptowährung, die so ein bisschen versucht, das SEPA-System abzubilden, sage ich mal, dass es da auch wirklich im normalen Finanzsystem mitmischen will. Ja, da ist absolut entscheidend, ob jetzt tatsächlich das Ganze als Wertpapier oder Rohstoff klassifiziert wird. Dementsprechend hat die Anklageschrift an Binance, jetzt müssen wir einmal den Schwenk machen, quasi den Ripple-Kurs nach oben gedrückt, weil da eben eine andere staatliche Behörde die Kryptos als Rohstoffe bezeichnet hat, was jetzt ja eher positiv wäre für die Märkte.
Also das heißt, Ripple streitet sich ja schon seit gefühlt Jahren mit der SEC. Die SEC ist die Überwachungsbehörde kommen wir sagen es mal pauschal, für die Aktien, für die Wertpapiere. Ja. Dadurch, dass jetzt diese Anklage kam, ist es schon eine Anklage oder ist das eine Anklage? Oder ist das quasi... jetzt bei Binance?
Genau, bei Binance ist die Anklage und bei Ripple, wie du gesagt hast, läuft das Verfahren seit anderthalb, 2 Jahren schon.
Okay, also Ripple-Verfahren, jetzt Anklage Binance und das über die CFTC. Ja. Und damit sagt man eben bei Ripple, okay, dann kann ja die eine Behörde nicht sagen, ihr seid eine Aktie und die anderen sagen, ey, ihr seid alles ein Rohstoff. Vielleicht für mich noch eine Ergänzung. Ein Unterschied ist natürlich noch, und das ist vielleicht ein bisschen härter für die Regulierung, dass wenn man jetzt beispielsweise amerikanische Aktien hat als Deutscher, dann interessiert sich die SEC nicht so sehr dafür. Hat man allerdings amerikanische Rohstoffe, dann interessiert sich die CFTC schon dafür. Mhm. Das heißt, hängt auch mit Einstimmung zusammen, wird man als Commercial eingestuft. Und so weiter und so fort. Also die CFTC ist eigentlich die härtere Behörde. Die hat auch viel mehr Rechte und darf auch viel, viel mehr machen als jetzt beispielsweise die SEC. Also das heißt, für Binance ist es eher was Negatives. Die wären wahrscheinlich mit der SEC lieber gefahren, wenn man überhaupt sagen kann, hey, wer klagt mich an? Dann wäre es wahrscheinlich die SEC besser gewesen als die CFTC. Ne?
Ja, also Pest oder Cholera, ne, wer klagt mich an, ist beides nicht optimal natürlich. Aber man muss fairerweise auch sagen, dass wir im Kurs bei der hauseigenen Kryptowährung, bei BNB und sowohl auch im ganzen Kryptomarkt jetzt keine großartige Reaktion gesehen haben. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass der Kryptomarkt sich extrem Sorgen macht darum, diese Anklageschrift, ne, sondern wir hatten mal einen Tagesverlust, ich glaube von knapp 5%, was jetzt im Aktienbereich wahrscheinlich deutlich mehr ist, ne, als im hochvolatilen Kryptobereich. Der ist aber auch längst wieder aufgeholt. Ne? Es ist nicht so, dass es jetzt wie das Damoklesschwert aktuell so darüber hängt und alle machen sich Sorgen und so, sondern eher im Gegenteil. Ne? Wir haben weiterhin eine positive Stimmung am Markt. Wir müssen aber trotzdem natürlich beobachten, wie es die Anklage bzw. das laufende Verfahren dann weitergeht.
Ich habe jetzt woanders gelesen, dass wenn das, also irgendwie wird sich ja versuchen, Binance wahrscheinlich zu versuchen, sich mit der Behörde zu einigen. Mhm. Die Behörde, machen wir es auch mal da ganz einfach, was will die? Die will Geld. Ne? Also sie wollen Geld sehen, das wenn möglich ziemlich viel, um das auch so ein bisschen einzuordnen. Da reden wir schon über richtig viel Geld. Ne? Also wir reden da schon über vielleicht auch einen zweistelligen Milliardenbetrag, den da Binance wahrscheinlich mal irgendwann loswerden wird. Das heißt, du hast es schon gesagt, aktuell spürt man das im Markt überhaupt nicht. Also Bitcoin etc., das läuft alles ziemlich gut. Aber wenn da mal doch noch was Größeres kommt, dann könnte das schon noch Einfluss haben auf den Ganzen, weil dann müssen die vielleicht auch Bestände verkaufen oder sonst irgendwas. Also das könnte dann mal tendenziell irgendwann, sollte es da mehr kommen, durchaus mal negativ auf den Markt wirken, oder?
Ja, also das ist natürlich durchaus möglich. Ich glaube, generell sind wir aktuell in so einer wegweisenden Phase. Ne? Da kann man nicht ganz abschätzen, wie lange die geht, aber per se, dass der Markt sozusagen stärker reguliert wird und dass wir offizielle Behörden haben, die das Ganze reguliert haben wollen, ne, ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt hin zu Seriosität. Ne? Auch wenn es da mal kurzfristig ja vielleicht Verwerfungen gibt und gerade nach dem FTX-Skandal im November sind da die US-Amerikaner allem voran wirklich dran, ja, da sag ich mal aufzuräumen, ne? Vielleicht auch ein bisschen plakativ öfters mal, ein bisschen zu hart, ne? Aber am Ende des Tages kann sozusagen die Schranken öffnen, dass wir einen regulierten Markt bekommen und dann eben auch so die Tore dazu geöffnet werden, dass überhaupt deutlich mehr Geld im Prinzip überhaupt reinfließen kann, was ja aktuell allein von der regulatorischen Seite gar nicht möglich ist.
Es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, weil auf der einen Seite, hast du schon gesagt, es öffnet natürlich die Tore dann für zum Beispiel institutionelle Investoren, die jetzt sagen, hey, ich gehe nicht in einen unregulierten Markt. Ja, kann man absolut verstehen. Auf der anderen Seite wird damit natürlich auch die Grundidee irgendwie so ein bisschen beerdigt, dass man sagt, ich möchte ja gerade etwas Unreguliertes haben, ich möchte nicht den Einfluss der Regulierungsbehörden, der Regierungen haben und so. Also das kann sein, dass der ganze Markt sich wandelt. Wer da jetzt eher aus der ideologischen Sicht das Ganze sieht, für den ist es wahrscheinlich eher eine negative Entwicklung. Wer das Ganze praktikabel sieht, der wird sagen, eher was Positives.
Ja, genau, das sind so die zwei Lager. Ne? So auf der einen Seite irgendwie so die Krypto-Jünger, sag ich mal, ne? Die, sag mal, den Fokus vielleicht eher auf die Technologie und diesen Freiheitsgedanken und so weiter haben. Ne? Die wollen ja natürlich keinen Staat, keine Regulierungsbehörde und so weiter mit drin haben. Aber wenn wir es jetzt mal als Investor oder Trader sehen, ist das ein absolut notwendiger Schritt. Und ich hoffe einfach, dass man sich irgendwo in der goldenen Mitte trifft. Ne? Also dass es nicht zu wenig, nicht zu viel Regulierung wird. Also gibt auch öfter mal die besorgniserregende Idee, dass es so totreguliert wird, sagt man. Ne? Also dass quasi die Daumenschrauben und Handstellen da so hart angelegt werden, dass dann gar nichts mehr geht. Ist jetzt eher unwahrscheinlich meines Erachtens. Aber irgendwo wird man sich in der Mitte treffen, dass es quasi beide Lager irgendwo abbildet. Ne? Aber wirklich zufrieden ist dann am Ende vielleicht auch niemand.
Muss man ja fairerweise jetzt dazu sagen, wir vergleichen das Ganze ja immer so ein bisschen mit der Entwicklung des Internet von vor 20, 25, 30 Jahren. Ja. Und auch damals war ja so, die Grundidee des Internets ist heute auch erledigt. Ne? Also, dass man sagt, alles ganz frei und jeder kann machen, gibt's ja heute auch nicht. Ne? Wir wissen auch alle, wie Internet überwacht wird und dass es auch nicht mehr so ist, dass das ganz so frei ist doch free. Ich wollte das free sagen, habe frei gesagt. Also, dass das Ganze so frei ist. Okay, lass uns mal von Binance rübergehen. Ich habe noch was, nämlich Coinbase. Ja, auch eine die einzige börsengelistete Exchange, glaube ich, die es gibt. Also zumindest die große in Amerika. Von den börsengelisteten Exchanges oder von den Exchanges, die definitiv ja den Vorteil reguliert. Aber auch da gab es ja jetzt nochmal ein paar News. Was gab es da?
Ja, bei Coinbase generell die etwas heikle Situation gewesen, wenn wir mal auf den Kurs schauen, dass die quasi zwei Abwärtsschwünge ja mitgenommen haben. Ne? Also das IPO war quasi so zum Hochpunkt der Tech-Bubble. Ne? Haben sie den Abverkauf sozusagen mitgenommen und dann natürlich noch den Abschwung von Krypto, generell von den Kursen, ne? Der natürlich auch mal so eine Abhängigkeit zum Kurs von Coinbase dann hat. Dementsprechend hat die Aktie seit dem IPO ja sehr, sehr gelitten. Ne? Mhm. Hat jetzt aber tatsächlich seit dem Jahresbeginn wieder ziemlich gut performt sogar. Und ja, bei Coinbase gibt es auch immer wieder Vorwürfe mit, wie müssen sie beispielsweise die Staking Rewards angeben, ne? Oder wie müssen die versteuert werden, dann werden Mitarbeiter entlassen. Also da ist immer so ein kleines Lagerfeuer am Brennen, sage ich mal. Aber wie gesagt, die Kursentwicklung in letzter Zeit ist eigentlich sehr positiv. Ne? Ja, nach Binance so die absolute bekannteste Lösung wahrscheinlich, was die Crypto-Exchanges angeht. Ne? Und gerade im institutionellen Bereich haben die so einen Service, Coinbase Pro heißt der, wo quasi große Investoren OTC sozusagen Krypto kaufen können, was für die halt sehr, sehr interessant ist. Also das Geschäftsmodell funktioniert nach wie vor. Ja, es sind deutlich kleinere, sag ich mal, regulatorische Probleme, als jetzt beispielsweise bei Binance aktuell ist. Das ist wahrscheinlich nicht so schwer einzuschätzen.
Also man sieht ja auch, die sind im Grunde vom allerersten Tag, wo die an die Börse kamen, mehr oder weniger nur gefallen. Ja. Ja, waren ja mal bei $380 oder so fast. Nein, die waren, glaube ich, sogar noch höher. Lass mich mal kurz schauen. Die waren bei $429 im Hoch. Ja. Und im Tief waren sie dann irgendwie bei 31.
Ja, was ist der Jim Cramer Index wieder überragend zugeschlagen, weil der hat bei Fox ist der ja, ne? Der hat gesagt, dass
CNBC.
Bei CNBC, bei Coinbase bei $410 ein absoluter Kauf ist. Kann man sich jetzt vorstellen. Also,
da kann man wieder den Jim Cramer Inverse ETF, genau. Der hat wieder gut zugelegt. Sieht man aber auch mal wieder, ne, dass so ein IPO eben kein Selbstläufer ist und alle denken immer, so eine Firma geht an die Börse, weil sie irgendwie Geld braucht. Nein, im Grunde genommen ist es meistens so, bei IPOs jetzt auch außerhalb vom Kryptobereich, die werden zurzeit hauptsächlich gemacht, um dass die Altaktionäre Geld machen können. Muss man einfach fairerweise sagen. Deswegen sollte man keine IPOs derzeit kaufen, sondern eher lieber warten.
Ja, sowieso. Also wie gesagt, bei Coinbase halt nochmal die doppelt heikle Situation gewesen, ne? Aber IPO im Prinzip genauso wie ein ICO im Kryptobereich natürlich nochmal deutlich riskanter als das normale Investment schon. Da sollen die Alarmglocken dann schon eher angehen.
Dann lass uns mal rübergehen zu einer Firma, die auch total eng mit dem ganzen Thema behaftet ist und auch so, und zwar ist das MicroStrategy und natürlich hier ganz speziell der ehemalige CEO und Gründer Michael Saylor, der ja vor vielen, vielen Jahren mal gesagt hat, irgendwie Bitcoin, das ist alles totaler Müll und das ist alles totaler Scam. Und dann irgendwann aber mal sich quasi um 180 Grad gedreht hat und dann quasi seitdem, man kann eigentlich auch schon sagen, dass das Geschäft seiner Firma hat relativ liegen lassen und sich nur noch auf Bitcoin konzentriert hat, riesige Summen aufgenommen hat, Anleihen ausgegeben hat und damit Bitcoin gekauft hat. Die Aktie hat ja auch mega gelitten, aber man sieht es jetzt, seit Anfang des Jahres legt die auch wieder recht ordentlich zu, ne, mehr als verdoppelt. Und da gibt es auch eine ganz spannende Situation gerade.
Ja, also jetzt gerade seit year-to-date die Performance sehr, sehr gut. Ne? Also wir haben im Kryptobereich, wenn ich es mal in Bitcoin nehme, so 70-80% plus gesehen seit dem 1. Januar im Prinzip. Ne? Und bei der Aktie von MicroStrategy sind wir so 135% im Moment, ne? Also nochmal deutlich mehr tatsächlich. Die haben im Prinzip so seit 2 Jahren, machen die quasi Dollar-Cost-Average, kann man sagen. Ne? Also die kaufen immer wieder Bestände dazu, nehmen das sozusagen die Bilanz auf und halten mittlerweile auch, ich glaube, 140.000 Bitcoin sogar. Also so Gegenwert so 4,5 bis 5 Milliarden US-Dollar. Ne? Durch diese Dollar-Cost-Average-Situation, ne, konnten die natürlich ihren Preis stellenweise auch drücken. Ne? Haben sie mal quasi höher eingekauft, mal niedriger und so weiter. Ne? Und der Durchschnitt, und das ist eben die interessante Situation, ist jetzt aktuell bei so 29.800 US-Dollar, quasi für den kompletten Bitcoin-Bestand, den die halten. Das ist ziemlich genau der Kurs im Moment. Also bedeutet, wenn wir jetzt quasi einen Schub beim Bitcoin sehen, ne, wird es auch die Bilanz sozusagen von MicroStrategy sehr positiv auswirken, ne? Weil es eben genau der Punkt ist, an dem wir jetzt Break-Even sind. Ne? Auf der anderen Seite genauso, wenn wir jetzt im Kryptobereich nochmal einen großen Abverkauf sehen, wird die Aktie genauso leiden. Ne? Also das ist immer so ein bisschen ja, wie ein Hebel zu sehen, sag ich mal, in gewisser Weise. Es gibt eine hohe positive Korrelation, ne, zwischen Bitcoin-Kurs und dem Kurs der MicroStrategy-Aktie. Aber wenn jetzt Bitcoin beispielsweise 2% hochgeht, steigt die Aktie typischerweise 3-4%, ne, und in die andere Richtung genauso. Aber gerade der Break-Even-Punkt mit dem Bitcoin-Bestand ist eigentlich sehr, sehr interessant im Moment. ja, können sich vielleicht, je nachdem wie sich der Kurs entwickelt, sogar dazu eignen, sich das mal genauer anzuschauen.
Also ist auch hier, muss man ganz klar sagen, wenn, dann ist es ein Trading-Instrument, ja, also jetzt nichts, definitiv nichts hier für Buy and Hold, nee, nee. Also hinlegen und machen, und sollte man auch nicht zwingend, zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, dieses Dollar-Cost-Averaging, also das heißt ja im Grunde immer wieder einfach kaufen, um den Kurs zu verbilligen oder anzupassen, ja. Sollte man bei so einer Aktie nie machen, weil da gab es natürlich auch schon Befürchtungen, als der Bitcoin-Preis so Richtung 20 war oder Richtung 15 oder so, da hätte ja auch passieren können, dass die Firma so bilanziell überschuldet ist, dass man hätte sogar Bestände verkaufen müssen, ja, weil sonst die Firma hätte Verlust also oder Insolvenz anmelden müssen. Ja? Also ganz, ganz zweischneidiges Schwert. Und das sieht man aber auch, dass im Grunde diese Firma, die immer noch, ich gucke gerade hier bei mir, die wird ja immer noch gelistet als Technologiedienstleistungen, Softwarepakete. Damit hat die im Grunde überhaupt nichts mehr zu tun, nee, sondern es ist eigentlich ein Bestandshalter von Bitcoin und daran hängt alles an dieser Firma. Ne? Also Bitcoin, ja, to the moon, MicroStrategy to the moon, Bitcoin runter, MicroStrategy Insolvenz.
Genau, und das ist im Prinzip auch so der Hintergedanke, oder was wir auch einerseits in den Live-Calls, ne, oder generell auch ja im Coaching sozusagen sagen, dass gerade so börsengehandelte Produkte auf Krypto einerseits, aber auch so Unternehmen wie MicroStrategy halt zusätzlich zum volatilen Kryptobereich nochmal extrem viele zusätzliche Risiken mit reinbringen. Ne? Also wenn jetzt bei MicroStrategy auch die Situation, dass die Anleihe quasi über die Silvergate Bank ausgegeben hatten und die Silvergate Bank ist pleite gegangen, da war erstmal unklar, was passiert, ne, sozusagen mit der Anleihe. Also verschiedenste Brandherde gibt es da, ne, die zusätzlich ja zu den Kursbewegungen noch dazukommen. Also es ist ein ja hochriskantes und komplexes Thema natürlich, ne? Aber die Abhängigkeit zum Kryptomarkt ist nach wie vor sehr, sehr groß.
Wir haben uns ja vor ein paar Wochen mal privat unterhalten, haben uns ja danach entschieden, auch anstatt Bitcoin direkt den Bitcoin, den Grayscale Bitcoin Trust zu kaufen. Und der hat ja auch deutlich mehr zugelegt seit Jahresanfang, ne, auch ungefähr so von 7 auf 17, also auch 130% ungefähr, weil man eben hier, da hatte man ja auch bei dem GBTC, hatte man ja am Anfang, als es nach oben ging, hatte man ein Premium auf den Bitcoin-Preis und jetzt, als es so nach unten ging, hatte man sogar ein negatives Premium. Das heißt, man hat eigentlich, wenn man daran geglaubt hat, den Bitcoin billiger gekauft, als er am Markt war, aber auch hier ganz klar, das ist halt was fürs Trading, ne? Das ist was, wo man sagt, okay, kann man ein paar Wochen mal, vielleicht auch mal ein paar Monate, keine Ahnung, kann man mal mitnehmen, aber man hat eben quasi einen Hebel auf ohnehin hochvolatiles Produkt.
Genau, beim GBTC war die Sondersituation, dass halt extrem hohe Risikoabschläge vom Emittent, also von der Firma Grayscale quasi mit eingepreist wurden, ne? Weil da halt auch eine Zeit lang unklar war, wie jetzt da die bilanzielle Situation ist, ne? Ob die quasi in diesem ganzen Insolvenz- und Verschuldungssog so mit reingezogen werden. Dementsprechend wurden die Investmentprodukte natürlich auch, ne, mit Risikoabschlag verbilligt dann gehandelt, ne? Die ja, Vorwürfe und so weiter haben sich dann aufgelöst in den letzten Wochen. Dementsprechend hat er dann auch wieder überproportional gewonnen, ne? Aber wie du auch gesagt hast, es geht immer in beide Richtungen. Also es geht nie nur stärker nach oben, sondern dann eben auch deutlich stärker nach unten, wenn es da wieder ein Problem irgendwie gibt.
Wie schaut es aus mit den Minern aktuell? Die hatten ja auch natürlich extrem gelitten unter diesem gefallenen Bitcoin-Preis. Jetzt, nachdem es wieder nach oben gegangen ist, was machen die Miner? Also die Firmen, die im Grunde machen ja nichts anderes, als dass sie sagen, sie haben riesige Bestände an Computern oder an Hardware und minen dann, also produzieren quasi Ethereum, Bitcoin etc. Wie geht es denen aktuell? Was machen da die Aktienkurse?
Ja, also Mining per se jetzt mittlerweile von den Großen ist es noch mit Bitcoin möglich tatsächlich, nachdem Ethereum ja das Update da durchgeführt hatte. Denen geht es aber wieder deutlich besser, muss man sagen. Also gibt quasi eine Kennzahl, die Hashrate oder Hashpower im Prinzip, die sagt, wie viel Rechenleistung im Netzwerk so drin ist, ne? Und da sind wir im Moment beim All-Time-High, bedeutet, das Bitcoin-Netzwerk an sich ist sicherer denn je und es gibt tendenziell auch mehr Miner denn je. Also es ist nach wie vor ein attraktives Geschäft, ne, wenn die Strompreise niedriger sind als in Deutschland beispielsweise und man da vielleicht auch alternative Energiequellen anzapfen kann. Aber die hängen natürlich auch extremst an dem Kurs, ne, und sieht man auch an den Mining-Aktien sozusagen, so ein bisschen wie Gold- und Goldminen-Aktien, ne, die haben halt ihre Fixkosten. Und je nachdem, wie sich der Kurs von Gold oder von Bitcoin dann verhält, machen die entweder überproportional viel Gewinn oder halt auch entsprechend viel Verlust. Ne? Also da ist auch eine große Abhängigkeit da. Aber per se geht es denen auch, also besonders seit Jahresbeginn, wieder deutlich besser. Ja, die ganze Branche wächst im Prinzip weiterhin.
Ich habe jetzt hier mal auch einen Chart rausgesucht, das ist der Valkyrie Bitcoin Miners ETF, ja, der an der Nasdaq notiert, ne, hervorragend rausgekommen im Februar 22, also das ist auch ein sehr gutes Market Timing. Perfekt. Also perfekt, dann ging es erstmal irgendwie 80% nach unten und jetzt seit Jahresanfang hat er sich auch mehr als verdoppelt. Aber jetzt muss man einfach dazu sagen, Natürlich laufen die seit Anfang des Jahres alle gut, aber egal ob MicroStrategy, egal ob Bitcoin, egal was, die sind natürlich trotzdem alle brutal unter Allzeithoch. Ne? Also das, wenn man jetzt sieht, da reden wir auch nicht über mal noch 20%, dann sind wir oben, sondern wenn wir sagen, der Bitcoin ist irgendwie jetzt bei, wenn wir, während wir gerade sprechen, so um die 30 etwa, selbst der muss sich ja noch mindestens verdoppeln, damit wir, ich glaube, hoch war irgendwie 65 oder irgend sowas im Bitcoin, ne? Da müsste mindestens nochmal 100% zulegen. Die Frage ist halt, wie schnell kann er das machen? Und die ganzen Mining-Aktien, die müssen halt teilweise noch 200, 300, 400% zulegen, um wieder dahin zu kommen, wo sie mal waren. Ne? Also man sieht auch hier, das ist nichts für schwache Nerven, auch schon gar nichts für, ich kaufe einfach mal, lass es liegen. Das ist einfach eine dumme Strategie in dem Bereich.
Ja, gut, MicroStrategy glaubt genauso. Ne? Die waren im Hoch, glaube ich, bei über 1200 US-Dollar. Und jetzt nach dem Anstieg seit Jahresbeginn aktuell so bei 300, ne? Also fehlen die quasi immer noch die Vervierfachung, um überhaupt aufs All-Time-High wieder zu kommen. Also die sind natürlich auch alle stark abgestraft worden. Das steht außer Frage. Wie du sagst, für einfach ins Portfolio legen, ja, wäre es mir persönlich dann auch zu riskant. Aber wie gesagt, so wie aktuell vielleicht gibt es als mal so eine interessante Situation, wo sich das so als kurzfristiger Trade mal eignen kann.
Also ich habe gerade mal geschaut, eine MicroStrategy muss also noch so um die 315% zulegen, um ans Allzeithoch zu kommen. Michael, was gibt's noch Spannendes aus dem Kryptobereich gerade?
Ja, aktuell generell natürlich die Kursanstiege, die wir im Moment sehen. Ne? Wir sehen große Erleichterungen, ne? Während es in der Finanzwelt sonst irgendwie nach Bankenkrise und was auch immer gerufen wird, ne? Geht es eigentlich so diesen unabhängigeren Investments wie Bitcoin und Gold ziemlich gut aktuell. Ne? Das ist eigentlich sehr erfreulich zu sehen, muss man sagen. Nach wie vor ist es aber so, dass wir auch eine Abhängigkeit von den Wirtschaftsdaten haben. Ne? Wir haben jetzt auch diese Woche wieder wichtige Termine im Prinzip, die sich da wieder auswirken können. Ne? Aber man sieht auf jeden Fall, dass sich im Vergleich zum letzten Jahr, ne, die Probleme, sage ich mal, etwas verringern. Ne? Und ja, die Lichtblicke eher wieder größer werden tatsächlich, um da vielleicht ja wieder eine positivere Entwicklung anzustreben, die ja im Prinzip seit Jahresbeginn auch gut läuft, muss man sagen.
Es gab, glaube ich, auch am 1. April, hat, wenn ich es richtig gesehen habe, hat auch Elon wieder ein bisschen zugeschlagen, ne, und hat mal kurzfristig wieder das Twitter-Logo getauscht gegen das Dodge-Logo. Bei Dodge sieht man halt natürlich auch, die sind zwar auch vom Tief wieder gestiegen, aber das ist halt einfach nur eine Spielerei. Die schwanken ja auch toll in den Jahr. Ich weiß, ihr habt jetzt auch mal mit unseren Kunden ein bisschen was gemacht, da obwohl der gesamte Kryptomarkt nach oben geht, habt ihr hier irgendwas im Short-Bereich gemacht. Nur ganz kurz, warum habt ihr das gemacht? Was war da die Idee dahinter?
Ja, also die typische Entwicklung ist, dass auf Twitter von Elon Musk irgendwas Richtung Dogecoin halt passiert, ne? Dann gibt es quasi so einen Pump nach oben, 20%, 30%, 40%, ne? Und er hält halt vielleicht einen Tag oder so, erfahrungsgemäß, ne? Und dann flacht die ganze Geschichte extrem schnell auch wieder ab, ne? Von dem her, auf der Long-Seite waren wir quasi nicht dabei beim Anstieg. Aber auf der Short-Seite dann, als das Ganze wieder so zu dem vorherigen Niveau zurückgefallen ist, konnten wir uns da ein ganz gutes Stück rausschneiden, sag ich mal. Das eignet sich als Trade immer relativ gut, würde ich sagen. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass das in der Form passiert. Natürlich keine Garantie, ne, dass der Kurs immer wieder zurückkommt. Aber gerade bei so offensichtlichen Sachen, spricht da quasi die vergangene Entwicklung für sich und ist eigentlich meistens so gelaufen bisher. Wenn man sich da dann innerhalb vom Trade noch entsprechend absichert, ist es absolut praktikabel, sowas mal mitzunehmen.
Also ich bin ein großer Fan von Elon Musk grundsätzlich, aber was er da immer so veranstaltet, dass da noch nie irgendeine Behörde mal gekommen ist, immer gesagt hat, Meister, weil es ist ja Marktmanipulation vom Allerfeinsten. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, der wird es wahrscheinlich nicht machen, weil er Geld braucht, sondern einfach so. Aber da gibt es natürlich viele, die das dann auch nutzen, die dann diese, ich weiß, dass es mittlerweile Hedgefonds gibt, die so Algos über Twitter laufen lassen und sobald da was kommt, kaufen die halt, und ehe wir beide das gelesen haben, ist der Kurs schon 20% oben. Ja. Dann springen die letzten Dummen rein und drückt man wieder auf die Taste, wo es nach unten geht. Ne? Gut, das gab es auch in den Rohstoffmärkten früher. Ne? Also wer mal alte Bücher liest über Rohstoffe, beispielsweise auch Costolani, da war Manipulation gang und gäbe. Und das ist halt in so einem Wildwestmarkt, wie Krypto das aktuell noch ist, halt auch leider so. Und deswegen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, auch nicht alles glauben, was da immer so passiert. Ne?
Ja, logisch. Und wie du auch sagst, also da die Long-Seite quasi mitzunehmen, ist extrem schwierig. Ne? Aber wenn man die Entwicklung halt jetzt 5, 6, 7, 8 Mal gesehen und mitgemacht hat, ne, hat man ja so ein bisschen Gespür dafür, was jetzt als nächstes passiert. Ne? Und da kann man der Krypto relativ gut auch short im Prinzip handeln, ne, in die Gegenrichtung. Und ja, in dem Fall hat es sich tatsächlich mal wieder gelohnt. Ne? Aber immer wichtig, dass man die Absicherung mit drin hat. Weil sonst ist es natürlich sehr, sehr fahrlässig.
Definitiv, definitiv. Okay, So, dann Bitcoin stand Ende des Jahres. Nein, Spaß. Das machen wir natürlich nicht. Klaus-Kugeln sind ja alle kaputt. Wobei, du weißt, ich habe ja hier eine, ne? Also ich habe ja hier eine Klaus-Kugel. Oh. Und da können wir ja beim nächsten Mal reinschauen, was da rausgekommen ist.
Ich glaube, da müssen wir uns dann auch noch mal kurz unterhalten, wenn du da die Zugänge hast. Das wäre ganz gut zu wissen.
Ja. Ja, das machen wir jetzt, wenn das Video jetzt hier aus ist, dann reden wir mal hier, dann gehen wir mal gemeinsam hier rein und beschwören mal unsere kleine Klauskugel. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können. Und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensraube.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.